So, Sportradio 360, Big Show 611, wir nähern uns dem Ende und das heißt, wir sprechen jetzt über Tennis und tun dies mit Jörg Almaroth. Servus Jörg.
Hallo Jens.
Jörg, über die Eindrücke, die wir von den Männern in Rom gehabt haben, haben wir ein ganz kleines bisschen schon mit Marco Hagemann und Stefan Hempel gesprochen, kommen wir vielleicht auch dazu. Aber du bist ja auch ein großer Freund des Frauentennis, wie ich im Grunde genommen ja auch. Aber ich glaube, das Frauentennis ist, wie wir Franzosen sagen, in deep shit. Niemand interessiert sich dafür, wenn man sieht, oder zu wenige Leute, wenn man sieht, wie schlecht besetzt das erste Halbfinale zum Beispiel war zwischen Anna Kalinskaya und ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt hat, aber jedenfalls, um das Damentennis ist es aus meiner Sicht nicht gut bestellt, weil, ja, weil jemand wie Serena Williams nicht mehr mitspielt und Iga Świątek die ganze Bürde nicht tragen kann. Wie siehst du die Gemengelage bei den Frauen?
Ziemlich genauso wie du, offensichtlich.
Okay.
Ja, sicher. Ich meine, wenn ich auf Twitter einige, weiß ich nicht, jüngere Sportskameraden, auch so von Tennis, also die Tennis affin, dann von neuen Rivalitäten reden und oder das lese, das mag vielleicht sportlich irgendwie stimmen, aber ich wage zu bezweifeln, dass das natürlich vermarktbar ist auf den großen Märkten, die relevant sind. Ich meine, natürlich Iga Świątek, die ist inzwischen eingeführt, die ist klar, aber sie kann natürlich nicht die Last auf ihren zarten Schultern alleine stemmen. Und ja, es ist Fakt, dass du natürlich für Vermarktungszwecke brauchst du Spieler, Rennen aus den großen Kernmärkten. Ne? Also du brauchst eine amerikanische Spielerin, die regelmäßig um Grand Slams mitspielt. Am besten auch natürlich
am besten
England,
nicht.
Frankreich, ja. Meinetwegen Italien, Deutschland. Deutschland ja. Natürlich auch. Also ich meine, das frag mal unseren geschätzten Kollegen Jürgen Hasenkopf, ob er Fotos von Arena Sabalenka oder Kalinina oder wie die Damen da alle heißen, ob er die verkaufen kann. Das ist der nackte Fakt. Oder guck dir die Zeitungsseiten an. Siehst du da Berichte über Frauentennis? Nein. Es ist und wie gesagt, das ist eine Abstimmung mit Füßen. Man kann es ewig bedauern, aber es ist wirklich schwierig. Und Amelie Mauresmus sagt ja nicht ohne Spaß, dass sie im letzten Jahr sich sozusagen jeden Tag über den Spielplan gebeugt hat. Und festgestellt hat, das ist jetzt nichts für meine Abendsession oder so. Und wenn sie das sagt, sorry.
Und ich habe jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, sogar die dann Finalistin versaubeutelt, weil ich habe, glaube ich, Kalinska ja gesagt, die war es ja nicht, sondern Angelina Kalinina, wie du richtigerweise gesagt hast. Und ja, ich meine, dieses Thema bei den French Open, die Night Session, da kommt es halt dann noch dazu, dass die Frauen nur Best of Three spielen. Und wenn du Świątek in der letztjährigen Form hast, die dann gegen wen auch immer in der dritten Runde 6-0, 6-2 gewinnt in 47 Minuten, was mache ich dann mit meiner Night Session, die ich um teures Geld verkauft habe? Also das. Und niemand möchte aber drei Sätze Świątek mit 6-0, 6-2, 6-0 sehen. Was natürlich bei den Männern auch passieren kann, machen wir uns nichts vor. Ja, also Djokovic in seiner besten Zeit, Nadal in seiner besseren Zeit hat die Matches auch so gewonnen. Aber für mich ist das Frauentennis, und weil du sagst Amerikanerin, Jessica Pegula wird es nicht rausreißen. Also die einzige Amerikanerin, die es rausreißen könnte, ist Corey Goff. Und die ist eben, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht gut genug. Sorry, dass sie um Grand-Slam-Turniere, um Siege mitspielt. Da müsste schon so viel passieren und das sehe ich sehr, sehr undeutlich in diesem Jahr.
Ja, dieser Übergang, natürlich darf man nicht unterschätzen, welche Bedeutung Serena Williams mit ihrer Polarisierung. Ja klar, natürlich, aber das war Gesprächsstoff. Und genauso wie Serena Williams Gesprächsstoff für zwei Jahrzehnte natürlich geliefert hat, haben es natürlich auch Rafael Nadal und Roger Federer getan. Sorry, auch da, klar, da ist der Übergang oder ist jetzt insofern noch etwas leichter, aber softer, würde ich sagen, weil natürlich Djokovic noch da ist, ne? Weil weil du natürlich doch den ein oder anderen Typen dabei hast, der Gesprächsstoff liefert. Aber bei den Damen, meine Güte, ich meine jetzt, wer ernsthaft sich dahergeht und sagt jetzt, bei den French Open wird es jetzt rausreißen, ein erneutes Duell von Sabalenka gegen Rybakina oder weiß ich was, auch wenn die das vierte oder fünfte Mal ein Finale spielen. Nein, das ist natürlich kein Publikumsrenner irgendwie. Das ist es nicht. Das wird es auch nicht werden. Das wird es nicht werden. Da brauchst du andere Charaktere, Typen und so weiter. Das ist eben leider heute auch so. Tennis ist eben nicht nur, also das, was ich auf dem Center Court abspiele, ist nicht alles. Ich meine, sorry, überleg mal, wir müssen einfach mal 10 Jahre zurückblicken. Da haben wir noch eine Sharapova gehabt, ne? Und wir haben eine Kim Clijsters gehabt, als Tennismutter zurückgekehrt. Wir haben in Deutschland verwöhnt worden, plötzlich durch Angie Kerber und so weiter. Wir haben Andrea Petkovic gehabt und so weiter. Wir müssen auch feststellen, wir müssen ja nun mal jetzt erstmal unseren eigenen Sprengel uns angucken, und da ist es auch nicht. Da sieht es ja nur auch nicht alles andere als toll aus, ne?
Ja, also Julie Niemeyer wird dabei sein. Tatjana Maria, die heute in Rabat verloren hat, oder Rabat, wird auch dabei sein, aber natürlich ohne realistische Chance, das Turnier zu gewinnen. Was sich Angie Kerber natürlich auch immer selbst eingeredet hat, was ich wiederum nie verstanden habe, dass Kerber von sich immer selbst gesagt hat, sie kann auf Sand oder sie mag auf Sand nicht spielen. Weil ich eigentlich schon dachte, dass sie die Werkzeuge dafür gehabt hätte. Sie ist aber fit wie kaum eine andere. Und sie hat einen überragenden Stopp gespielt, der auch geholfen hat. Aber okay, das ist von gestern, Schnee von gestern. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ich bin gespannt, wie Amélie Mauresmo das lösen wird. Die andere große Geschichte ist natürlich das Fehlen von Rafael Nadal. Ich glaube, ich werfe jetzt mal eine These hin, ich glaube, Jörg, aus meiner Sicht ist es leichter zu verkraften, weil Nadal jetzt schon diesen ganzen Sand, dieses ganze Sand früher nicht dabei war. Wenn er jetzt in Madrid versucht hätte, ins Halbfinale gekommen wäre, in Rom vielleicht ins Halbfinale und dann abgesagt hätte, ich finde, dann wäre die Stimmung so gewesen, um Gottes Willen. Nadal, der sich jetzt fit gemacht hat für die French Open, ist nicht dabei. So, dass er seit den Australian Open nicht gespielt hat. Ich hatte nicht mit ihm gerechnet. Und ich glaube, selbst wenn er für Rom fit geworden wäre, ich hätte nicht dran glauben mögen, dass er in der Lage gewesen wäre, in Roland Garros zu gewinnen. Wie beurteilst du die Nadal-Situation?
Tja, man hat ja schon von ihm das Regelmäßige, das Unmögliche irgendwie natürlich gesehen. Ne? Diese Comebacks, die wie oft habe ich jetzt auch schon gedacht, das war's. Ich meine, tut er sich das noch an? Ne? Dann kam Familie und Kind und alles kam dazu, und dann hast du wieder gedacht, kann es denn weitergehen? Und dann hat er es also im letzten Jahr natürlich unter bestimmten Umständen hat er es zum 14. Mal gewonnen. Und aber andererseits ist er ein Typ, der bei ihm gibt es kein Illusionstheater. Er weiß letzten Endes dann doch genau, was geht. Auch unter Einbeziehung eben dieser ganzen medizinischen Dinge, weiß er trotzdem, wo ist irgendwo dann doch die Grenze. Ne? Ich meine, er hat sie im letzten Jahr natürlich mit dieser medizinischen Hilfe überschritten, aber trotzdem, jetzt, denke ich, hat er die Dinge ganz klar gesehen. Es kann keine normale Saison mehr geben. Es kann auch nicht irgendwie dieses Wunderding in Paris geben. Ich muss mich, und davon gehe ich fest aus, muss mich einfach auf 2024 konzentrieren. Für mich würde es jetzt auch keinen Sinn machen, irgendwie zum Davis Cup ohne jegliche vorherige Spielpraxis anzutreten. Das halte ich für einfach unnötig. Das braucht er auch nicht. Also für ihn geht es um 2024, und du hast völlig zu Recht gesagt, es hat auch keiner damit mehr gerechnet. Nein, es hat jetzt wirklich keiner damit gerechnet. Und also den absoluten Die-Hard-Fans jetzt von Nadal, aber nein. Und um diese Diskussion von eben nochmal praktisch aufzugreifen, ganz, ganz hart gesagt, kann Roland Garros als These kann ohne Rafael Nadal auskommen. Es gibt genug andere Geschichten. Ne? Es gibt Djokovic. Schafft er da jetzt als alleiniger Rekordhalter das Ding? die jungen Wilden, schaffen die was? Was ist mit Fähre? Und so weiter und so fort. Es gibt viele andere Geschichten. Also das ist natürlich, sorry, ist doch klar, das weiß doch jeder, das ist eine Banalität und trotzdem natürlich eine große Aussage. Roland Garros ohne Nadal ist natürlich nicht das, was die letzten anderthalb, nicht anderthalb, fast zwei Jahrzehnte gewesen ist. Und ich meine, 112-3 muss man sich immer wieder vor Augen halten.
Wahnsinn. Ja.
Eine der, ja, meiner Meinung nach verrückteste Bilanz, die es überhaupt bei Tennis und auch über ganz weite Strecken hinaus gibt. Das ist ja unfassbar. Ich meine ehrlich, als ich habe auch versucht, mich immer zurückzuerinnern an das erste Jahr als an Nadal und ja, es ist so wahnsinnig lange her, wenn man sich denkt, er ist jetzt immer noch da und hat 14 Mal dieses Turnier gewonnen. Und wie oft habe ich selbst, weiß ich selbst, wie oft hat man geschrieben, ach, Pete Sampras mit seinen 14 Grand Slams, so, sag ich mal, Mitte der Nullerjahre, wer soll das in absehbarer Zeit jemals überbieten? Und dann haben es drei getan, und zwar nicht knapp, sondern, sorry, so, dass Pete Sampras irgendwie ganz vergessen ist.
Ja. Gut, gut, gut. Ja, Pete Sampras. Finde ich auch schön übrigens, dass sich Pete Sampras eigentlich rausnimmt nach seiner Karriere. Ab und zu war er, glaube ich, bei Federer zu Gast in Wimbledon, wo der mal wieder einen Rekord gebrochen hat. Da hat er immer sehr müde drein geschaut. Ja. So, jetzt bist du.
Ja. Ja. Er hat sich nicht, also er hat sich, wenn er öffentlich aufgetreten ist, hat man nicht jetzt große Begeisterung gespürt.
Ja, genau.
Dass er öffentlich sozusagen dann irgendwie da wieder, nein, aber trotzdem, vielleicht logisch, aber dass es so gekommen ist, er ist ja auch nicht der Einzige, ganz ehrlich gesagt, nehmen wir hier tatsächlich noch wahr, was Andre Agassi treibt und seine Ehefrau zumal, also auch der ist nicht besonders, tritt nicht besonders in Erscheinung und im Gegensatz zu manchen anderen, die du natürlich auf Tagesbasis als Kommentatoren und ständige Begleiter in Anführungszeichen dieses nach wie vor Zirkus irgendwie siehst. Nein, die siehst du doch gar nicht. Schon verrückt.
Naja, und also gerade dieses Zurücknehmen von Stefanie Graf, dass sie nach ihrer Karriere sich so rar gemacht hat. Du hast ja ab und zu gesehen, auch noch in Roland Garros, mit ihrem Ehemann gemeinsam da, war es Lavazza oder wer hat, nee, nicht Lavazza.
Longines. Vor 4 Jahren war das erst, aber das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich so, also, für mich jetzt aus der Erinnerung der erste so wirklich sehr, sehr prominente gemeinsame Auftritt. Na gut, wie gesagt, Amerika und seine Foundation hin und her, aber so, dass man sie auf einer ja, so großen Tennisbühne so gesehen hat, eben auch, das gab es ja eigentlich erst bei der Einweihung des Center Courts in Wimbledon, ne? 2009 meine ich, ich war selbst da und ja, da hat Frau Graf noch sehr ordentlich Tennis gespielt, fand ich. Und naja, die ist ja ab und zu in Deutschland, keiner weiß es, keiner registriert es, nicht mal ihre wirklich engeren Freundinnen und Freunde. Das ist schon interessant, wie sich das alles entwickelt hat.
Na, ich erinnere mich nur, ich hoffe, das darf ich sagen, wenn nicht, dann schneide ich es raus, aber dass du, glaube ich, zu ihrem 50. Geburtstag oder vor dem 50. Geburtstag von Steffi Graf mal ganz zart bei ihrer Pressebetreuerin oder wer auch immer oder Managerin angefragt hast und ich glaube, die Antwort war nicht mal dran denken.
Ja. Ja. Aber ich habe gerade, wo du es jetzt sagst, wenn ich irgendwann mal, glaube ich, wenn mich mal jemand fragen würde, was das, weil es passt jetzt zu unserer Thematik, was das wirklich verrückteste Tenniswochenende in meinem Tennisleben war, dann ist es 1999 Paris, die French Open mit Steffi Graf gegen Hingis, das für mich jetzt irgendwie, ja, mit allem drum und dran irgendwie verrückteste Tennisspiel. Und einen Tag später Andre Agassi, sorry, als vor noch damals, weiß ich nicht, 18 Monaten oder 142 abgeschrieben, verlacht, verspottet, Challenger-Turniere gespielt, plötzlich Sieger in Paris, also nee.
Nach 0-2 Satzrückstand wohlgemerkt gegen Andrei Medvedev, ja.
Gegen einen gewissen Andrei Medvedev, der, um das auch nochmal kurz zu sagen, in diesem Jahr wieder ein zweites Mal aus der Ukraine anreist zu den Terra Wortmann Open.
Ach was.
Ja, er ist ja eingesprungen für Thomas Muster, der nicht kann, und Andrei Medvedev wird da sein. Und by the way, ich weiß gar nicht, ob du es schon weißt.
Ja,
oder,
ich habe es gelesen, ich habe es gelesen. Der Chef persönlich kommt auch vorbei.
Am 21. Juni, ja, ja, gut. Okay, das war's.
Nein, nein, Roger Federer wird also in Halle, Westfalen sein. Soweit ich es gesehen habe, Jörg, er wird nicht spielen, aber es wird ein paar Aktionen geben, die seiner Foundation zugutekommen. Habe ich das richtig auf dem Zettel?
Ja, ja, das wird so sein. Also es ist einiges geplant. Es ist aber jetzt auch wegen der ganzen doch wirklichen Kurzfristigkeit, dass die Geschichte einfach über die Bühne gegangen ist, wird dann noch heiß geplant. Und aber spielen, das hatte ja gestern, glaube ich, auch in diesem Twitter Ask RF gesagt, will er zumindest in diesem Jahr nicht. Und ja, auch weil es körperlich eben einfach noch nicht machbar ist. Aber das Interesse künftig, also in Halle und natürlich auch anderswo zu Showkämpfen anzutreten, ist bei ihm da. Also er will dann auch wieder spielen. Und ja, wie sich das, ja, ich glaube, das hat er deutlich gemacht, dass für ihn das jetzt eben Halle schon auch aus der Historie was Besonderes ist und dass er dem Turnier verbunden bleiben wird. Und ja, es ist ja, meine ich, jetzt wirklich der erste Auftritt bei einem Turnier seit seinem Rücktritt. Es sei denn, er würde jetzt noch irgendwie aus der Kiste kommen in Paris, was ich nicht glaube. Ansonsten, ja, wird er dann irgendwie an dem Tag einschweben. Vielleicht auch wieder mit Kind und Kegel und mal sehen.
Ja, den nimmt er überall hin. Gerne mit, wie wir auch schon gesehen haben. Nämlich zum Beispiel zur Formel 1 nach Miami. Und die Mirka war ja auch mit dabei bei dieser Met-Gala. Ja, das ist danach. Jörg, ich fahre an diesem Donnerstag eben nach Paris. Ich fahre hin im Glauben, dass es bei den Männern 4 verschiedene Männer gewinnen können. Ich glaube Alcaraz, ich glaube Djokovic, ich glaube Rune.
Das, ja.
Und ich glaube, dass, wenn die Auslosung stimmt, sogar, und wenn er sich wirklich darauf einstellt, Daniil Medvedev das Turnier gewinnen könnte. Und ich glaube auch an ein gutes Turnier von Alexander Zverev.
Unterschreibe ich alles, ja. Doch. Naja, nein, also kann ich, sehe ich, also würde auch die 4 ganz klar mit einem, ja, es gibt noch sicher noch 4, 5 andere. Wir werden auch wahrscheinlich dann unter den 4, die wir jetzt genannt haben, wird wahrscheinlich einmal auch ganz früh ausscheiden, wer auch immer. Es wird eine Überraschung geben. Paris ist immer, also du hast immer diese Überraschung erlebt, ne? Also irgendwie das Wetter bedingt auch einen Tag mehr, wo es ganz fies ist und alles ganz langsam ist und irgendwie einer die Lust hat, dann gegen so einen Bühler auf der anderen Seite sich 4 Stunden rumzuquälen. Das wird es alles wieder geben. Und aber klar, diese 4 Namen muss man einfach nennen und sie sind auch alle interessant. Ne? Das ist alles, und das wäre ja absolut möglich. Bei Zverev habe ich ja immer so den Eindruck, auch da noch, ich habe mich mit Michael Stich auch im Vorfeld des Halle-Turniers unterhalten und habe dann auch so mit meinen Gedanken zurückgeschwenkt und habe gedacht, 96, was war das für ein unglaublicher Run, den Stich gehabt hat. Wochen, Monate lang verletzt, dann schlägt er unter anderem auch
Muster.
Thomas Muster, ja, und verliert das Finale völlig unnötig, nachdem er in allen 3 Sätzen geführt hatte. Aber nein, und für mich ist Zverev per se auch jemand, trotz allem jetzt, jemand, der bei so einem Turnier so einen Lauf hinlegen kann. Ne? Ja, der Stich war genial, der brauchte selbst für dieses Turnier, brauchte der nicht wirklich eine endlose Vorbereitung, weiß ich nicht, 100 Spiele, Matchpraxis, nein, braucht er alles nicht. Der ist da hingegangen, hat sein Ding gedreht, ohne jeden Druck irgendwie selbst. Plötzlich hat er im Finale gestanden. Das wird es bei Zverev vielleicht jetzt nicht geben, aber tatsächlich, stimme ich dir zu, kann in der 2. Woche auftauchen, wäre ein super Erfolg erstmal.
Ja, damals übrigens gegen Evgeny Kafelnikov verloren,
so,
das Finale, ja, Michael Stich.
Ja, tatsächlich, er hat 5-2 und zweimal 5-2, 5 irgendwas und dann 7-6, 7-5, 7-6, also Ich glaube, wenn du mit ihm sprichst, ist es immer noch das Spiel, was ihm am meisten überhaupt in seinem ganzen Leben ärgert. Denn das hätte er gewinnen müssen. Also, na gut.
Anders als das US Open Finale gegen Andre Agassi. Da habe ich ihn eher chancenlos in Erinnerung. Relativ chancenlos. Ja, wir freuen uns jedenfalls auf das zweite Major des Jahres. Ich ganz besonders. Das war's, die Big Show 611. Danke, Jörg. Danke allen anderen, die dabei waren. Wir versuchen, uns nächste Woche wiederzuhören.